Ja, das Schöne ist, dass ihr alle da seid. Ich freue mich heute richtig, mit euch das zu teilen, wo Gott mich letzte Woche hingeführt hat, auf den Text. Ich bin gespannt, was daraus wird. Der Text für die heutige Predigt, der ist mir vor einer kurzen Zeit in der Bibellese begegnet und hat mich eine ganze Zeit beschäftigt, und das war gerade eine Zeit, wo ich mich noch mal so mit dem Heiligen Geist befasst habe, was das jetzt mit unserem Glauben, mit mir selbst, mit meinem Glauben zu tun hat. Und ich lese euch jetzt den Text. Ich predige übrigens nicht über die Gaben. Ich habe gemerkt, ich wollte noch den ganzen Text bepredigen bis Vers 11. Und da habe ich gemerkt, das ist viel zu viel. Und da habe ich dann von Vers 1 bis 7 gemacht, den Text genommen. Und aber ich denke, das ist eine Einführung, und das mit den Gaben, das kommt irgendwann später. Ich lese euch das vor. Also das ist 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 7. Nun komme ich zu der Frage nach den Gaben, das ist aber, und dann geht's im Vers 2 weiter. Erinnert euch nur an die Zeit, als ihr noch Heiden wart. Damals zog es euch zu stummen Götzenbildern hin, die euch dazu verführten, Jesus zu verfluchen. Und dazu erkläre ich euch, wenn ein Mensch vom Geist Gottes erfüllt ist, kann er nicht sagen, Gott ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen Menschen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf andere Weise. Es geht aber immer zum Nutzen für alle. Er wirkt immer zum Nutzen für alle. Also ich habe schon angedeutet, in mir ist diese Sehnsucht wach geworden, mehr vom Heiligen Geist geleitet zu werden oder das auch mir bewusster zu machen. Also nicht nur das so zu üben, sondern mir das bewusster zu machen. Und ich spürte, dass ich unbedingt einen Helfer brauche, der mich anleitet, meinen Alltag bewusst mit Gott zu gestalten. Aber ich habe auch so gedacht, in meinem Amt als Älteste kann ich besser der Gemeinde gerecht werden, wenn ich mir bewusster die Führung des Heiligen Geistes aneigne. Immer wieder habe ich zu Gott gebetet und um seinen Geist gebetet. Und die drei ersten Verse aus dem Bibeltext sind mir zur großen Ermutigung geworden. Es gilt übrigens genauso euch allen, und es sollte euch auch eine Ermutigung sein, was da steht. Wir hier sind Gottes Gemeinde. Er hat uns berufen in dieses Dorf, was er immer sich auch dabei gedacht hat. Aber wir in diesem Dorf, in diesem Umfeld, verkörpern Gottes Größe und seine Herrlichkeit in dieser Welt. Jetzt mal hat jemand gesagt, ist euch eigentlich bewusst, was das bedeutet? Dass wir hier dieses Licht von Gott verkörpern und dass das in die Dunkelheit reinscheint. Und da habe ich gedacht, ja, er hat es noch schöner ausgedrückt, kann ich gar nicht so schön. Aber das ist mir ganz tief gegangen. Das hat große Bedeutung, dass es uns als Gemeinde und dass es überhaupt Gemeinden in dieser Welt gibt. Wir als Gemeinde verkörpern Gottes Größe, seine Herrlichkeit in dieser Welt. Und dafür stehen wir mit unserem guten Namen. Christusgemeinde. Christus heißt der Erlöser. Christus ist die erlösende Alternative zu den unlösbaren Problemen der Menschheit. Licht aus der Ewigkeit scheint in unserer Zeit. Und die Strahlkraft dieses Lichtes sind wir, die Gemeinde Jesus. Und deshalb erinnert der Apostel Paulus auch die Gemeinde in Korinth an ihre Aufgabe. Übrigens, Korinth war eine große und wichtige Handelsstadt zwischen Ost und West in der Mittelmeerwelt. Es gab eine reiche Oberschicht und eine breite Schicht von Sklaven und sehr viele minder bemittelte Menschen. Also da gab es eine große Spannung, alleine schon von den Schichten in der Gemeinde. Und da, ich finde, das spiegelt sich auch oft in anderen Gemeinden wider. Das war eben eine Gemeinde, die neu entstanden war. Und da spiegelt sich auch die Gesellschaft. Wir sind zwar nicht ganz neu entstanden, doch bleibt die Frage, warum und wozu hat Gott uns hier hingestellt? Jetzt könnte ich ein paar Dinge aufzählen, aber darum geht's heute nicht, sondern Paulus erinnert die Korinther an ihren Anfang als Gemeinde. Erinnert euch nur an die Zeit, als ihr noch Heiden wart. Erinnert euch an die Zeit, als ihr noch keine Christen wart. Erinnert euch an die Zeit, als ihr ohne Gott gelebt habt. Paulus beschreibt den Zustand folgendermaßen. Damals zog es euch zu stummen Götzenbildern hin, die euch verführten, Jesus zu verfluchen. Jesus, das heißt, Jesus ist nicht der Herr deines Lebens. So könnte man das übersetzen, wenn du Jesus nicht als Herr deines Lebens anerkennst, sondern andere Götter die Herrschaft in deinem Leben haben. Logisch ist das, irgendetwas treibt uns immer an. Wenn es nicht der Geist Gottes ist, dann ist es was anderes oder jemand anders. Und Paulus erklärt weiter dazu, dazu erkläre ich euch, wenn ein Mensch vom Geist Gottes erfüllt ist, kann er nicht sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Also das hat mich so ermutigt. Ich höre ja oft von euch, wie ihr von Gott redet. Das ist eine Aussage, Jesus ist der Herr, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen in dieser Welt. Wenn wir Nachrichten hören, wenn wir sehen, was alles in dieser Welt passiert. Jesus ist der Herr. Aber jetzt bedenkt mal, ein jüdischer Handwerker, der vom Menschen verhöhnt und verlassen von Gott hilflos am Kreuz endet, der soll der Herr des Weltalls, der Richter von Milliarden Menschen sein. Das kann auch kein vernünftiger Mensch erkennen. Jesus ist der Herr. Sag das mal jemandem, der mit beiden Beinen fest in der Welt steht. Aber hier steht, wer das aus klarer Überzeugung sagen kann, in dem wirkt der Heilige Geist. Das ist so ein Basic. Und das ist für mich eben auch tatsächlich eine wichtige und tröstliche Aussage. Wenn wir hier beten oder wenn ihr betet, höre ich in der Regel zuerst, ach Herr Jesus oder Herr oder Gott oder Heiliger Geist, ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist unter uns durch euch wirkt. Trotzdem darf und muss jeder sich selbst prüfen, ob er oder sie Jesus so freimütig ansprechen kann oder noch nicht. Mich ermutigt diese Aussage von Paulus sehr. Jeder, der Jesus als seinen Herrn ansprechen kann, in dem wohnt der Heilige Geist. Und ich finde, da sind wir hier in guter Gesellschaft. Mich ermutigt das, auch gerade der letzte Gottesdienst, wo unsere Geschwister vom Hauskreis Fissler so eindrücklich über die Gemeinschaft untereinander berichtet haben. Das ist das, was uns als Glaubende zutiefst verbindet, die Gemeinschaft im Alltäglichen, aber auch im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist in dieser Gemeinschaft die treibende Kraft. Mit dem Text geht's weiter im Vers 4. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen Menschen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Aber es geht immer um den Nutzen für alle. Soweit Paulus. Wir merken, da sind wir beim dreieinigen Gott angekommen. Gott, Jesus und der Heilige Geist ist in diese Welt gekommen, in dem Jesus ging. Der Geist Gottes bewirkt verschiedene Dienste, wo wir einander dienen. Es gibt unterschiedliche Aufgaben. Nicht jeder von uns kann alles. Jeder hat so seine Aufgabe, die er wahrnimmt, hoffentlich, und lebt in dieser Aufgabe. Menschen haben unterschiedliche Kraft, aber Gott ist es, der diese Kraft in den Menschen bewirkt. Bei jedem, finde ich sehr interessant, zeigt sich das Wirken des Heiligen Geistes auf eine andere Weise. Bei allem geht es aber um den Nutzen für alle. Heißt, wir sind keine Einzelkämpfer. Und jeder hat auch einen anderen Ausdruck dafür, dass der Heilige Geist in ihm wirkt. Wir sind also keine Einzelkämpfer. Alles, was Gott tun will, ist nützlich für seine Gemeinde. Das ist der Maßstab. Und bewirkt Strahlkraft über unsere eigene Gemeinde hinaus, in unsere Gesellschaft, in unser Dorf, unsere Nachbarschaft, überhaupt in unsere Beziehung. Und ich möchte heute Morgen ganz besonders auf die unterschiedlichen Wirkungen des Heiligen Geistes eingehen. Stellt euch mal vor, Jesus war mit seinen Jüngern längere Zeit unterwegs, also genau 3 Jahre, so ungefähr 3 Jahre. Sie haben von ihm gelernt, sie haben ihr ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt, weil er war immer der Rat wusste. Er war nie sprachlos, er war nie ohnmächtig. Er wusste immer, was als nächstes zu tun war. Und trotz all dem, was sie so im Leben mit ihm erlebt haben, und sie hatten sich gerade so richtig dran gewöhnt, lässt Jesus sie eines Tages wissen, dass er gehen wird. Die Jünger sind schockiert. Er setzt noch einen drauf und sagt sogar, es ist gut, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, dann kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus war bis dahin ihr Beistand. Warum brauchen sie jetzt diesen neuen? Ihr könnt euch sicher vorstellen, in welchem emotionalen Stress die Jünger waren, als Jesus ihnen das offenbart hat. Es war alles gut so bisher, sie hatten sich gerade an seine Andersartigkeit gewöhnt. Aber wer ist denn jetzt dieser neue Beistand? Im Griechischen steht das Wort Parakletos. Es kann vielfältig übersetzt werden, je nach Bibelübersetzung wird es auch vielfältig übersetzt. Es wird übersetzt mit Beistand, Tröster, Helfer, Anwalt, Fürsprecher. Und im Johannes 14 steht in den Versen 16 bis 18, da sagt Jesus zu seinen verschreckten Jüngern, ich werde den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Und das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Und das finde ich jetzt so schön, den nächsten Satz. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Also in der Zeit, wo er geht und wiederkommt, lässt er uns nicht allein wie Waisenkinder. Finde ich so einen schönen Ausdruck. Muss mal gerade ein bisschen spülen. Soweit sind wir noch nicht, dass Jesus schon wiedergekommen ist. Wir leben noch in der Zwischenzeit. Jesus war eben ein Mensch, der wie wir Menschen nicht in jedem Ort und zu jeder Zeit da sein konnte. Er war, so wie wir, an Ort und Zeit gebunden, begrenzt wie wir. Alle seine Jünger hatten Fragen und Nöte und immer wieder Gesprächsbedarf. Und sie brauchten auch immer wieder den 1:1 Austausch mit ihm. Er konnte nicht immer allen alles sein, wobei sie nur 12 waren. Aber er hat schon weitergeblickt. Er sah in die Zukunft. Und was passiert, wenn es mehr Menschen werden? Er konnte nicht allen Menschen mehr gerecht werden. Und Jesus wusste, was die Jünger nicht wussten, nämlich was ihm noch und ihnen ebenfalls bevorstand. Nach Ostern und zu Pfingsten werden sie ganz neu ausgerüstet mit diesem Geist vom Vater und von Jesus. Sie begegnen dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ab jetzt leben sie in einer Zeit wie wir. Wir kennen es nicht anders, aber die Jünger haben es noch anders gekannt in dieser 1:1 Beziehung. Mit uns ist der Heilige Geist in Form von Jesus unter uns, und zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort und auf jedem Kontinent in dieser Welt. Trotzdem, in jedem Einzelnen, der von Neuem geboren ist, ist der Heilige Geist. Und wenn wir die Bibel durchforsten, dann sehen wir, was er alles tut. Er führt uns in die Wahrheit. Das habe ich Silvester ganz stark erlebt. Also wir waren gerade dabei, das alte Jahr zu feiern. Und wir haben gespielt, natürlich gegessen und getrunken und gespielt. Und dann irgendwann gab es so eine kleine Spannung beim Spielen. Und der Arno hat öfter mal irgendwie so einen Spruch gemacht, den ich nicht gut fand. Und ich stand immer mehr unter Spannung. Und so eine Minute vor 12 ist mir der, da gab es noch mal so einen Nadelstich von meinem lieben Mann. Und dann ist mir der Papierkragen geplatzt. Ich habe vor allen Arno angemotzt. Und hat gesagt, konntest du nicht noch eine Minute wenigstens deine Klappe halten? Du nervst. So, und das vor allen, das liebt er besonders. Es wurde 12 Uhr und den hat jeder von uns 8 Leuten, die da waren, diesen Jahreswechsel hat jeder ganz anders erlebt. Arno ist, wie ich später erfahren habe, weinend rausgelaufen. Er war, und ich bin rausgegangen nach vorne zu den anderen, habe allen schönes neues Jahr gewünscht, weil ich in der vollen Überzeugung war, ich bin total im Recht. Nach 2 Tagen, wo wir nur das Nötigste geredet haben, war mir klar, ich muss Arno um Vergebung bitten, um die Beziehung wiederherzustellen. Ich hatte den Eindruck, Gott drängt mich dazu und spricht und hat zu mir wirklich gesagt, bitte du ihn um Vergebung. Ich habe gezögert, es fällt mir nicht so leicht, weil ich am liebsten gar keine Fehler mache. Leider gibt es solche Leute nicht unter uns. Bin ja hier guter Gesellschaft. Aber ich habe gemerkt, es bleibt mir keine andere Wahl. Bin dann zu Arno hingegangen und habe ihn um Vergebung gebeten. Da sind bei uns beiden ein paar Tränen geflossen und wir haben uns versöhnt. Und jetzt bin ich etwas vorsichtiger geworden mit meiner großen Klappe, die manchmal auch ein bisschen heftig sein kann. Und Arno warnt mich auch manchmal und sagt, Hanna, das ist genug. Aber der Heilige Geist hat meine Lüge aufgedeckt. Aber ich war so überzeugt, der Heilige Geist hat meine Lüge, ich bin im Recht, ans Licht gebracht und dadurch wieder neue Liebe in unserer Beziehung bewirkt. Er ist derjenige, der Frieden, Freude und Gerechtigkeit schenkt. Der Geist Gottes in uns erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Wir können uns das nicht alle auf einmal behalten. Deswegen brauchen wir immer wieder die Impulse im Alltag und in unserem Leben, wo der Heilige Geist sagt, stopp, stopp, warte mal, du musst nochmal nachdenken, ob das richtig war, was du gerade gesagt hast, oder ob du das nicht sagst, was du gerade sagen willst. Und er ist auch ein guter, guter Ratgeber. Manchmal komme ich unter Zeitdruck, ich weiß nicht, aber ich bin am besten da drin, mir selbst Druck zu machen. Also es ist gar nicht so der Druck der Zeit, sondern auf einmal denke ich, das muss ich noch machen, das und das. Und so ging es mir den einen Morgen, als ich mit dem Heiligen Geist unterwegs war. Und ich habe kurz Panik geschoben. Musste noch Betten beziehen, Essen kochen und es sollte möglichst um 1 auf dem Tisch sein. In mir stieg eine richtige Wolke Hitze hoch. Vielleicht kennen das manche von euch. Ach, da habe ich kurz eingehalten und habe gesagt, Heiliger Geist, hilf mir jetzt, die Prioritäten richtig zu setzen. Und dann wurde ich ganz ruhig, habe mich umgedreht und habe das Essen vorbereitet. Und das kochte dann vor sich hin. Ich habe dann noch die Betten bezogen und zum Schluss blieb noch eine Viertelstunde Zeit übrig. Also wie bei der Brotvermehrung. Und da war ich so dankbar, dass war voller Freude, weil ich so erlebt hat, wie der Geist Gottes mir mal gegen meinen hausgemachten Stress einfach eine Anleitung zur Ruhe gibt. Und zwar eine Ruhe, und ich habe es in Ruhe erledigen können. Und trotzdem vergesse ich immer wieder mal auch zu beten oder nach Hilfe zu suchen beim Heiligen Geist. Ich weiß, dass der Geist Gottes in mir lebt, aber ich will mein Gehirn darauf trainieren, dass er in jeder Situation auch meines Alltags mein Helfer, mein Tröster und mein Beistand ist. Und deshalb kann ich ihn auch immer wieder mal dämpfen in meinem Leben, beziehungsweise überhören. Aber wir werden im Brief an die Epheser ermahnt: Betrübt den Heiligen Geist nicht, der euch wie ein Siegel aufgedrückt ist. Manche von uns zu haben ja so einen Siegelring. Uns ist ein Siegel aufgedrückt durch den Heiligen Geist. So kennzeichnet uns Gott für den Tag der endgültigen Erlösung. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen bei euch keinen Platz haben. Das gilt erst recht für alle Bosheit. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Also wenn da so Sachen zwischen uns sind, die gelöst werden müssen, wo um Vergebung gebeten werden muss oder wo wir zu Gott gehen, fragen, was soll ich jetzt mit diesem Knoten in meinem Bauch machen, wie sollte ich den lösen, dann können wir beim Heiligen Geist nachfragen. Das alles schenkt uns der Heilige Geist und bewirkt der Heilige Geist in uns. Und wenn ich das hier so sage, dann geht es nicht darum, wie bei einer Behörde ein Formular richtig auszufüllen und alles richtig zu machen, sondern es geht hier vor allem um Beziehung. Der Heilige Geist ist eine konkrete Person und lebt davon, und eine Beziehung lebt davon, dass wir den anderen besser kennenlernen, hören, wie er kommuniziert und was dem anderen wichtig ist, was auf seinem Herzen ist. Und als ich diesen Satz in einem Artikel gelesen habe, in einer ganz alten Zeitschrift, war das wie so ein erster Kick, wo ich angefangen habe, den Geist Gottes auch immer wieder direkt anzusprechen, die Beziehung zu ihm zu pflegen, ihm Fragen zu stellen und auch versuchen wahrzunehmen, was er antwortet. Zum Beispiel am letzten Sonntag, als wir im Abendmahl hier vorne standen, wir waren die Ersten, und ich fühlte mich eigentlich innerlich so ein bisschen zerrissen. Und da habe ich gebetet: Ach, Heiliger Geist, ich bin so eine Martha, ich wusel immer so gerne vor mich hin und ich vergesse dann so an dich zu denken und ich bin einfach irgendwie innerlich zerrissen. Und da kam ganz spontan der Gedanke in mein Hirn und mein Herz: Ich bin mit in allem, was du machst, bei dir. Und das hat mich richtig getröstet. Der Gedanke war verbunden dann auch mit einem starken Empfinden von Ruhe, Freude und Geborgensein in ihm. So tröstet auch der Geist Gottes. Und ich konnte das Abendmahl in Liebe annehmen. Und es war eine richtige Feier von unserer Gemeinschaft, von Gott und mir. Ich glaube, dass der Heilige Geist mich ermutigt hat, die Beziehung zu ihm zu suchen. Und entweder er oder ich selbst erinnere mich daran, diese Beziehung gut zu pflegen. Und es war der eine Satz in dem eben erwähnten Artikel, der diesen Funken bei mir entzündet hat. Den verrate ich euch jetzt. Beim Heiligen Geist, es geht um eine Beziehung. Und Beziehungen brauchen Zeit. Und Beziehungen unterscheiden sich. Und Beziehungen wachsen. Und ich möchte dazu ermutigen, den Heiligen Geist kennenzulernen, ihn wahrzunehmen und partnerschaftlich mit ihm zusammenzuarbeiten. Das war der Satz, der mich ganz stark angesprochen hat. Und damit bin ich für heute am Schluss. Aber damit will ich euch auf den Geschmack bringen, Gottes Geist immer wieder einzuladen. Denn wer von uns weiß schon, was Gott noch mit uns hier vorhat? Ich erinnere euch an den Abend, als wir uns das Thema hörendes Gebet praktiziert haben. Und Gott hatte uns viele ermutigende Eindrücke und Bilder geschenkt. Die hatten wir eine Zeit lang hinten an der Tafel. Also wir sollten die immer wieder mal durchlesen. Ich habe die zu Hause, wer die braucht, der kann mich mal anfragen. Die sollten wir uns immer mal wieder angucken und warten und gespannt sein auf das, was Gott in unserer Gemeinde wirken will. Und lasst uns immer wieder darum bitten, dass er uns seinen Weg ganz unspektakulär, wie er oft handelt, unter die Füße wachsen lässt. Lasst uns aufmerksam sein gegenüber den Impulsen, die Gott uns gibt. Amen.